Wario64 hat getwittert, Croc, Legend of the Gobos Remaster announced for consoles PC alongside Argonauts Games Revival. Slate of classic Argonaut game IPs and exciting new titles planned for both current and retro game consoles.
Das
Argonaut Games sind wieder da und Croc ist wieder da.
Das finde ich ja cool. Also Argonaut habe ich schon mal gehört, mir ringeln jetzt aber jetzt abseits der Croc-Titel nicht sofort die Glocken, was die noch...
Ja, da kann ich was zu sagen.
Ja, gleich. Das kannst du gleich machen. Croc selbst habe ich nie gespielt, kennt man natürlich, ursprünglich mal als Yoshi-Spiel gepitcht bei Nintendo.
Genau.
War das
genau,
ein sehr früher und bekannter 3D-Plattformer auf der PlayStation 1. Muss ich unbedingt nochmal nachholen, hat ja viele, viele Fans. Finde ich auf jeden Fall cool. Schreit ja schon förmlich nach einer Limited-Run physischen Version. Aber was hat Argonaut Games noch für Games am Schlüssel gehabt?
Genau, bevor ich das aber erzähle, vielleicht ein kleiner Hinweis. Wir sind heute zu zweit. So, der Matthias genießt seinen wohlverdienten Urlaub. Nur, falls ihr euch wundert, wieso er jetzt nicht hier mitspricht. So, genau, zurück zum Thema Argonaut Games. Also ich glaube, am bekanntesten sind die ja für Starwing. Ne, das erste Star Fox-Spiel.
Ach, das haben die produziert? Ah,
das haben die programmiert, genau. Die sind mit einer Demo damals zu Nintendo, die waren begeistert und dann haben die aus dieser Tech-Demo dann eben Star Fox gemacht.
Ja.
Und so entstand dann eben auch diese Zusammenarbeit zwischen Argonauts, die haben ja dann noch an Star Fox 2 entwickelt, was ja dann viel, viel, viel später über den NES Mini ja erschienen ist, 2017 offiziell zumindest. Ja. Und deshalb kam dann auch irgendwann die Idee, hey, wir machen ein Yoshi-Spiel, dann haben die das auch gepitcht und dann hat Nintendo Nein gesagt und daraus ist eben Croc entstanden, ne? Das ist, glaube ich, so das, was am bekanntesten von Argonaut Games ist. Ansonsten haben die sowas wie Bug Bumble gemacht fürs N64.
Auch, ja.
Alien Trilogy haben die gemacht für den Saturn und die PS1. So Spiele halt. Also die sind schon okay, ne? Die sind jetzt keine absoluten Highlights, aber ich sag mal so 70er, Anfang 80er Titel waren das immer.
Ja.
Und ich habe Croc damals gespielt auf der PS1. Ich habe sogar ein Retro-Review gemacht auf meinem Kanal. Da hieß ich noch Retro-Video-Game-Reviews. das Video ist von 2013, könnt ihr euch heute noch angucken tatsächlich. Und ich mochte Croc. Wobei, es ist halt relativ gewöhnungsbedürftig, weil eigentlich ist das Ganze ein geradliniger Plattformer, also 3D-Plattformer. Ne? Man sammelt Stuff und so weiter. Aber A, spielt man das mit dem D-Pad, ne, auf der PS1 oder auf dem Saturn und B, hat das Ding Panzersteuerung.
Ja, das war ja damals so.
Genau, so, das ist also ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man einmal diesen Dreh raus hat, wie man den steuert, wie man springen muss, ne, das Timing, dann macht das schon richtig Bock. Und das war ja auch relativ erfolgreich, hat sich 4 Millionen Mal verkauft und es gab auch einen Nachfolger. Es gab ja zwei Teile auf der PS1, dann gab es ja noch diverse Game Boy Color, glaube ich, Ableger. Also es war schon eine kleine Reihe und vielleicht sehen wir ja nach dem Remaster auch einen neuen Teil, wäre cool.
Ja, auf jeden Fall nicht unbekannt, wenn man damals zugegen war. Es gab auch eine Platinum-Version, wenn mich nicht alles täuscht, bei 4 Millionen verkauften Einheiten, was extrem krass ist, finde ich.
Muss es ja fast.
Also war auch ein Plattformer, der war gefühlt in jedem dritten PlayStation 1 Kinderzimmer zugegen oder zumindest eins der Spiele. Auf jeden Fall sehr bekannt und ja, finde ich auf jeden Fall cool. Mal gucken, wie sich das denn ohne Tank-Controls heutzutage spielt. Weil, wie du schon sagst, das habe ich nämlich auch schon mitbekommen, dass diese Tank-Controls halt auch Teil des Gameplays quasi waren, dass man sich darauf einstellen musste. Wenn du das jetzt nicht mehr hast, dann ist das vielleicht einfach auch zu leicht, muss man vielleicht noch mal ein bisschen gegenwirken, aber auf jeden Fall cool, dass man diese Serie wieder aufleben lässt.
Was ich ja so krass finde, ne? Wir erleben ja aktuell so ein Revival von klassischen 3D-Plattformern. Also es kommt ja Gex, dann kommt jetzt Croc, dann kommt Glover wieder raus, ne?
Ja.
Das sind ja so diese Klassiker. Und hier und da, rechts und links, ploppen diese, ich sag mal, Double-A-Titel raus und Microsoft sitzt auf der verdammten Banjo-Kazooie-IP und die machen einfach mal gar nichts.
Ja, das ist ein bisschen traurig. Das ist. Aber vielleicht.
Habe ich heute noch drüber nachgedacht.
Haben wir nicht letztes Mal drüber geredet, dass sie eigentlich wieder vermehrt in kleinere Double-A-Titel investieren wollen würden? Dafür wäre sowas doch prädestiniert. Niemand erwartet ein Triple-A-Mammutspiel von Banjo-Kazooie. Aber wie gesagt, ne, gib das einfach Double Fine und fertig.
Genau.
Lass die da sowas ähnliches machen wie Psychonauts 2 mit der Banjo-IP. Ich verstehe es auch nicht, warum man das nicht macht. Selbst Sony wagt sich jetzt ja mit Astrobot wieder in dieses Genre, was übrigens diese Woche erscheint, wenn ihr den Podcast hört, ne? Oder Wann erscheint die Folge? Am Wochenende? Nächste Woche dann ist es für euch. Ich bin sehr gespannt, freue ich mich mega drauf. Ist, glaube ich, auch, also bisher mein Highlight des zweiten Gaming-Jahres, worauf ich mich am meisten freue. Trotz jetzt das, so, ja?
Das wird ein Day-One-Titel bei mir, glaube ich. Auch wenn es, glaube ich, 70 Euro kosten wird, aber ich habe einfach mal wieder Bock auf so einen richtig kreativen 3D-Plattformer, der eben nicht mal von Nintendo kommt. Ja. Und Astrobot auf der PS4 in VR war ja absolute Spitze. Und wenn die einfach nur die Kreativität des ersten in den zweiten mitnehmen, dann kann ich VR auch verschmerzen, weil dann steht uns hier ein absolutes Paradebeispiel von 3D-Plattformer ins Haus.
Ich habe mir auch den Controller bestellt, vorbestellt, habe ich mega Bock drauf. Das habe ich, glaube ich, vor ein oder zwei Folgen mal hier, haben Matthias und ich, glaube ich, in der Urlaubsfolge mal drüber geredet, über Controller, Wahn. Den fand ich zu cool, um ihn nicht zu kaufen. Und ja, ich habe mir das Spiel auch vorbestellt. Das freut mich auf jeden Fall. Es gab aber noch andere große Games, die in letzter Zeit erschienen sind, wo ich auch ein bisschen gedacht habe, alter Schwede, was ist denn hier passiert? Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Black Myth Wukong ist erschienen. Zu relativ guten Reviews, ne? Ich glaube, irgendwie eine mittlere 80.
Ich glaube, 82, 83 oder so.
Ich glaube, es, ja, genau. Ich glaube, wenn man bedenkt, dass das Spiel schon ein wenig divers aufgenommen wurde von der Fachpresse bezüglich fehlender Diversität, kann man davon ausgehen, dass es auch viele, also dass es sehr depolarisierende Wertung gab, also viele, die es extrem gefeiert haben, sprich 9 und 10er, aber dementsprechend auch viele, die da gesagt haben, sorry, nee, das ist nur eine 6 oder so, also ne, dementsprechend kommt so eine Mittelwertung von 8 dazu. Die Spieler hat das mal überhaupt nicht interessiert, das Ding hat sich innerhalb von 3 Tagen 10 Millionen Mal verkauft und das ist einfach absolut insane für ein Debütspiel aus China und für ein Singleplayer-Game, was einfach mal krass ist, ne? Du hattest vorhin noch...
Sind das nicht auch die Steam-Charts an oder so?
Es ist
mit
das,
den meisten Spielern gleichzeitig oder so?
Es ist das Spiel, das Singleplayer-Spiel mit den meisten gleichzeitigen Spielen aller Zeiten, hat Cyberpunk und Elden Ring überholt. Es ist, glaube ich, nur noch Dota, ich glaube PUBG ist, glaube ich, das Spiel, was mehr Spieler gleichzeitig hatte. Das ist wirklich ein unglaublicher Erfolg. Natürlich auch bedingt durch viele Chinesen. Ne? Das ist ein chinesisches Spiel und die tragen das natürlich auch mit. Nichtsdestotrotz schmälert das ja nichts am Erfolg und zeigt, was für eine unglaubliche Masse an Gamern da eigentlich noch ist, die da zugegen sind. Hast du mal reingeguckt? Hast du es dir gekauft oder sonstiges?
Dadurch, dass das ja nur digital erscheint und gleichzeitig ein Souls-like ist, habe ich gesagt, ja, ich warte damit. Aktuell stehen einfach andere Spiele an, die meine Aufmerksamkeit fordern und ein paar andere größere Videoprojekte, die dann eben auch Zeit rauben. Aber ich bin mir noch unsicher, ob ich jetzt auf einen Sale warte und dann eben digital kaufe, weil ich schwach werde, oder ob ich wirklich irgendwie vielleicht auf eine physische Variante hoffe, weil die ja gesagt haben, dass die als Team einfach zu klein sind, um diesen physischen Release zu stemmen, aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, auch in Zukunft mit den mehr Gewinnen, die gerade verzeichnen, dass eben eine physische Variante nachgeliefert wird und vielleicht warte ich da drauf, ich weiß es noch nicht genau.
Bin ich absolut bei dir, aber durch den Erfolg, den das Spiel gerade einfällt, ist eine physische Version auf jeden Fall sehr, sehr wahrscheinlich geworden, weil das muss ja...
Neugierig bin ich aber. Ja. Neugierig bin ich.
Auf jeden Fall. Als Kontrast dazu hat Sony ja jetzt Concord veröffentlicht, PlayStation Studio Spiel von Firewalk, ne? Mhm, und das hat irgendwie, keine Ahnung, das waren 600 Spieler auf Steam.
Ja,
600 für ein Live-Service-Multiplayer-Game. Der absolute katastrophale Fail. Ich weiß nicht, wie das auf der PlayStation 5 performt, wahrscheinlich auch nicht viel besser. Es ist jetzt auch nicht überraschend. Ich glaube, das haben wir auch schon alles besprochen. Niemand hat sich für das Spiel interessiert. Es ist einfach ein Klon von Overwatch, der nichts Neues bringt. Und die Leute sind auch einfach sind, glaube ich, überdrüssig von Live-Service-Games in letzter Zeit, ne?
Ja, also ich glaube, wir erleben gerade einen Umschwung. Ich glaube, wir sind gerade in so einer Zeit, wo die meisten merken, dass Live-Service nicht funktioniert. Und mit die meisten meine ich sowohl die Spieler als auch so mehr und mehr Entwickler und Publisher. Und auf der anderen Seite haben wir aber so ein Studio, was Wukong entwickelt hat. Das ist ein chinesisches kleines Studio, die einfach mal so einen Millionen-Seller rausballern, was ja übrigens auch schon den Entwicklern von Stellar Blade gelungen ist.
Ja.
Was eben beweist, wenn du ein geiles Spiel, wenn du ein gutes Konzept hast, dann ist es egal, wie viel Geld du hast und wie groß dein Studio ist, die Spieler nehmen das auf. Und das ist das, was mich eben freut. Und vielleicht kriegen wir diesen Umschwung ja noch hin, dass wir wieder zurückgehen zu diesen überschaubaren Singleplayer-Spielen und weg von diesen zeitfressenden und total hüllenlosen Live-Service-Spielen.
Ja, also ich glaube, das ist, glaube ich, angekommen bei Sony. Die haben sicherlich noch ein, zwei Spiele in der Pipeline, Live-Service-Games, aber die werden nichts mehr Neues in der Richtung derlei entwickeln und hoffentlich zu ihren Wurzeln zurückkehren und das machen, was sie können. Weil das müssen ja diese Spiele doch jetzt ganz klar allen Publishern gezeigt haben. Ne?
Genau.
Ich bin auch gespannt, wie jetzt Star Wars Outlaws performt. Die Reviews sind ein bisschen schlechter als bei Black Myth Wukong. Ich weiß jetzt gar nicht, was die dollen Kritikpunkte da waren. Ich glaube, die Technik war mal wieder katastrophal, ne?
Ja, und das Game, voller Glitches, Grafikfehler.
Ja, da Grafik-Downgrades auch mal wieder typisch Ubisoft-mäßig.
Ja.
Und auch nur eine Woche vor Abgabe oder vor Veröffentlichung gab es die Review-Codes, also fast schon ein Embargo, was ja nie auf was Gutes verheißen lässt. Steht das jetzt mit einer 73 oder so bei Metacritic und ja, also bei mir auf meiner Twitter-Timeline kommt das jetzt nicht so richtig krass gut an. Oh, 77 steht es sogar. Habe ich mich ein bisschen vertan? Doch ein bisschen höher, muss man ganz ehrlich sagen. 77 ist es. Aber es ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, wo ich sage, okay, da holt mich dieses typische Ubisoft-Gameplay, was das ja wohl im Grunde ist. Das ist ein typisches Ubisoft-Game, ne? Ein Open-World-Game, wie es nur Ubisoft macht. Da holt es mich dann nicht ab bei einer 77, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Wir haben es auch auf der Gamescom mal kurz gesehen, der Matthias und ich. Und für mich sah das halt absolut haargenau aus wie jedes andere Ubisoft-Spiel auch. Nur eben mit Star Wars-Lizenz. Und ich mag Star Wars. Ich habe so ziemlich alle Singleplayer-Star Wars-Spiele gespielt. Auch sowas wie Shadows of the Empire, weil es ja spielerisch auch nicht das Beste war. Das ist genial. Damals auf dem N64
das zumindest. Das war traumhaft. Ich liebe das Spiel.
Und jedenfalls, was mich so ein bisschen positiver stimmt, das habe ich heute gelesen, weil bei mir im Discord-Kanal auf Spielewelten hat es schon einer durchgespielt.
Was?
Er hat sich das gestern geholt und er hat es heute durchgebaut.
Wie das denn?
Ja, er hat aber auch Zeit tatsächlich, ne? Er spielt viel und der hat jetzt heute in den Chat geschrieben, dass er wohl 15 Stunden für die Story gebraucht hat. Und das ist eine gute Länge, die mir sagt, okay, damit könnte ich was anfangen. Wenn es nur die Hauptquest ist und ich nichts optional machen muss, dann wäre ich vielleicht als Star Wars-Fan sogar dabei. Nicht zum Vollpreis, wie gesagt, da stehen andere Titel gerade an, die mich mehr interessieren. Aber wenn es irgendwie mal auf 30, 40 Euro droppt, könnte ich schwach werden.
Ja, da bin ich auch dabei. 15 Stunden, 30 Euro bin ich dabei. Man darf aber auch nicht wieder vergessen, die physische Version, habe ich schon wieder gesehen, bei Does It Play ist wohl wieder, ja, nur ein Download-Code gefühlt. Also
Windows, echt?
Ja, also ist auf jeden Fall nicht offline zockbar, wenn ich das richtig gelesen habe. Also das ist, du brauchst eine Internet-Connection, um das zu installieren, zumindest auf PS5-Seite. Vielleicht haben wir wieder Glück bei der Xbox-Seite, das hatten wir ja auch bei Avatar. Da war das die zu präferierende Variante, weil da war alles auf der Disk drauf. Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen, aber muss man vielleicht auch sich noch vorher informieren.
Boah, wie mich das nervt.
Ey. Ja, aber gut, mich auch. Aber apropos Gamescom, jetzt will ich ein bisschen Live-Berichte hören, denn ihr beide wart auf der Gamescom und seid da rumgelaufen und jetzt möchte ich von euch hören oder auch hier für alle Zuhörer, was habt ihr erlebt, was habt ihr gezockt, was kannst du erzählen?
Also im Grunde war ich tatsächlich nur den Pressetag da, aber wir haben ein bisschen was gezockt, wir haben ein bisschen was erlebt, wir sind da, wir haben uns da morgens getroffen, der Matthias und ich, und sind dann da so ein bisschen durchgelaufen. Ich habe ihn zum Microsoft-Event begleitet, die hatten ihn angeschrieben, ob er bei denen mal ein bisschen zocken möchte, und ich bin einfach mitgekommen und er hat mich da so eingeschleust.
Sehr gut.
Und der Microsoft-Stand war riesig, also die hatten tatsächlich gefühlt eine halbe Halle für sich. Geil. Und hatten da mehrere Anspielstationen, die waren da vertreten mit Indiana Jones, mit Metaphor von Sega, mit Visions of Mana, mit Space Marine 2 und noch bei anderen Spielen, die ich jetzt nicht mehr abrufen kann. Aber was wir gezockt haben, war Visions of Mana, da haben wir eine Demo gespielt und dann eben etwas später auch Space Marine 2. Das haben wir gezockt.
Geil. Und kannst du dazu was sagen? Wie war das?
Ja, also zuerst Visions of Mana. Es ist halt die konstante Weiterentwicklung von Trials of Mana, wenn man das gespielt hat. Das ist ja das Remake des SNES-Spiels gewesen, was ich damals schon sehr gemocht habe. Und es spielt sich halt total vertraut. Es ist ein richtig flottes, actiongeladenes JRPG, hat eine sehr schöne, ich will nicht sagen Cell-Shading-Grafik, aber die ist halt schon ein bisschen bunter, ne? Und erinnerte mich so ein bisschen an
Dragon Quest?
Nee, wie hieß, ach Mann, Grand Blue Fantasy, so, an das hat es mich erinnert, so von der Grafik her, ne?
Das ist ein schönes Spiel.
Genau, also schön bunt, nicht Cell-Shading, nicht zu comichaft, aber eben Anime-Rollenspiel, wie man es kennt. Was ich halt ganz cool fand, ist, ne, du bist da durchgelaufen, du warst in so einem bergigen Gebiet, musstest zu einem Windgott und dann hast du dich natürlich durch diverse Feinde geprügelt und alle Gegner, egal wer dir da vors Schwert kam, kanntest du aus Secret of Mana. Es war der Igel dabei, es waren die Biene dabei, ne? Es waren die Bogenschützen mit diesen Kapuzen dabei und wenn du die alten Spiele kennst, du wirst sofort einsteigen und in Nostalgie schwelgen. Es ist wieder das Ringmenü dabei, wo du Zauber auswählen kannst. Also haben die alles mit eingebaut und also ich habe auch gar keine Erklärung gebraucht, ne, wie die Steuerung funktioniert, wo schlage ich, wo mache ich irgendwelche Spezialmanöver oder so. Man hat das einfach drin, weil es sich steuert wie jedes andere moderne JRPG heutzutage. Es gibt auch keinen Umbruchscreen, wenn du gegen Feinde kämpfst. Alles findet eben in der Welt statt. Daher spielt sich das auch so flott. Und ich denke, es erscheint ja jetzt Freitag. Also wenn ihr den Podcast hört, ist es schon erschienen. Ich denke mal, ich werde es mir dann noch Freitag kaufen.
Cool.
Ja, das werde ich das mir war, auch cool, also es hat echt viel Spaß gemacht. Matthias war ja anfangs, also davor auch so ein bisschen unschlüssig nach der Demo, war der auch ziemlich begeistert und erwägt, glaube ich, auch den Day-One-Kauf von dem Spiel. Und Space Marine war so ein Spiel, wo wir beide, nachdem wir es gespielt haben, gesagt haben, meine Fresse, das wird hart floppen.
oh nein.
Aber eben, weil es nicht den aktuellen Konventionen entspricht. Es ist halt wie Teil 1. Es ist geradlinig, es ist linear, es ist actionreich, es sieht gut aus, es geht wahrscheinlich gefühlt wieder nur 8 Stunden. Es ist genau das, was wir haben wollen, aber es geht halt komplett am derzeitigen Mainstream vorbei. Und was natürlich bedeuten kann, dass dass eben nicht den erfolgten oder den erwünschten Erfolg einfährt. Aber rein spielerisch, ich habe ja jetzt vor kurzem noch den ersten Teil gespielt oder zumindest angemacht und angefangen. Und als ich dann da stand und den zweiten gezockt habe, ich war wieder komplett drin. Es steuert sich haargenauso wie der erste. Er hat natürlich ein paar geschmeidigere Animationen spendiert bekommen. Die Grafik sieht nochmal deutlich geiler aus. Aber es ist ein ganz geradliniger Third-Person-Shooter, der Wert auf Story legt. Ne? Also was will man mehr?
Cool, da freue ich mich richtig drauf. Ist auf jeden Fall pre-ordered bei mir, inklusive Steelbook, habe ich aber glaube ich schon erzählt, freue ich mich richtig drauf. Ich fand den ersten richtig, richtig geil.
Also ich werde den ersten jetzt weiterspielen, wenn ich ein bisschen Zeit habe und werde mir den zweiten auch kaufen. Das muss einfach supported werden. Das ist genau das Spiel, was ich haben will und dementsprechend ist das auch ein Day-One-Kauf. Und Matthias hat, glaube ich, danach noch Kingdom Come Deliverance 2 gespielt. Da hatte er einen Termin. Und wenn mich nicht alles täuscht, Gothic Remake
hat er gespielt. Ja, das habe ich auch gehört. Hatte er, glaube ich, kurz erwähnt, ja.
Genau, weil der hatte noch 2-3 Termine in der Business Area und dann ist er da alleine reingegangen. Ich habe dann mich so ein bisschen auf der Gamescom rumgetrieben, war noch in der Retro Area und habe ein bisschen was gekauft und danach haben wir es nochmal gesehen und dann hat er halt erzählt, dass er Kingdom Come Deliverance war da so ein bisschen ernüchtert, weil er gesagt, ja, das spielt sich eigentlich ja genauso wie der erste Teil und auch die Kritikpunkte am ersten Teil haben die wieder im zweiten Teil mitgenommen irgendwie. Das hat er nicht so ganz verstanden, was ich aber auch irgendwie nicht verstehe. Der sprach das Lockpicking, also sprich, dass
das war kacke.
Aufmachen von Truhen und so weiter an. Das war total scheiße auf der Konsole und das ist genauso im zweiten Teil wohl.
Okay.
Genau, da hat er sogar extra nachgefragt wohl und die haben dann gesagt, ja, das ist genauso wie im ersten. Okay. Ne, also, keine Ahnung, aber es wird scheinbar doch ganz gut. Es sieht halt auch fantastisch aus und bietet eben genau das, was der erste ja auch schon bot. Und ich glaube, hartgesottene Kingdom Come-Fans wollen ja auch nichts anderes. Ja. Ne? Man will ja das Fortbestehen der Geschichte und vielleicht noch so ein bisschen Feintuning an der Spielmechanik. Und das ist genau das, was wir, glaube ich, bekommen. Und Gothic Remake müssen wir ihn, glaube ich, selber fragen, weil das kriege ich nicht mehr zusammen, wie genau der das fand.
Ja, ich meine, er hatte, glaube ich, was im WhatsApp geschrieben oder so und oder irgendwo.
Ja, das kann gut sein.
Dass es auf jeden Fall sehr originalgetreu war und auch dementsprechend es eigentlich schon zum Flop verurteilt ist, weil es halt so schroff und ja, wie halt die Piranha-Bytes-Spiele damals waren, ist. Ne? Also genauso wie Dings, was ja fürs Remake eigentlich cool ist, aber ich glaube auch bei vielen sauer aufstoßen wird. Aber ich freue mich trotzdem drauf.
Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe ja die ersten Teile noch gar nicht gespielt. Ich habe es zwar auf der Switch hier, wobei stimmt nicht, den ersten habe ich ein bisschen auf der Switch gespielt. Das war eine Katastrophe. das war noch bevor die Patches kamen, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, ins Remake schaue ich auch mal rein, weil so westliche RPGs, da bin ich auch offen für.
Ja,
cool. Und ansonsten war, glaube ich, ja, es war halt ne Gamescom wie immer. Voll und überfüllt und arschteuer. Und ja, man merkte schon, dass die großen Aussteller fehlen. Also, dass Nintendo fehlt, dass Sony fehlt. Wir haben Konami nicht gesehen. Die hatten zwar einen riesen Yu-Gi-Oh!-Stand, wo du Karten spielen konntest, aber so als Publisher waren sie halt nicht dabei. Ne?
Ja.
Viele Indie-Entwickler, ich meine, die Gamescom hat Ausstellerrekord verzeichnet in diesem Jahr, aber es waren halt alles kleinere, ne? Die teilweise, die du auch gar nicht kanntest oder sowas wie die Bundeswehr war dabei und das Jobcenter und so weiter. Aber halt diese großen Fische, die fehlen halt. Das sind natürlich dann auch Magneten, die auch Zuschauer anziehen und die vielleicht die ein oder andere Ankündigung mit dabei haben. Und das war halt nicht so. Und dementsprechend war ich auch froh, dass ich nach einem Tag da raus war und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt einen zweiten Tag hinfahren, weil ich das Gefühl hatte, ich habe nach einem halben Tag alles schon gesehen.
Aber das Wichtigste, hast du Zuhörer getroffen?
War da nicht? Ja, tatsächlich. Matthias und ich wurden beide erkannt, ja.
Ah, cool.
Bei mir ging das relativ schnell in der Retro-Area. Ja,
gut, da gehörst du
so
hin.
So über die halbe Halle. Ey, dich kenne ich. Aber der hat mich noch R-Videogame-Reviews genannt. Der folgt mir schon eine ganze Weile. Das war ganz witzig. Und Matthias ist auch erkannt worden, wegen seinen Shorts wohl.
Ja, ja, klar.
Dann haben die auch Fotos von ihm gemacht. Ich habe sogar auch ein Beweisfoto geschossen. Das kann ich nachher bei uns posten. In der Retro-Area haben wir uns dann noch mit dem Manuel getroffen, der Sammler Schutzhüllen herstellt. Auf X ist der ja auch unterwegs, so Grüße gehen raus. Mit dem haben wir noch ein bisschen gequatscht. Der hat eine schöne PSP-Ausstellung gehabt, wo er ein paar PSP-Geräte, die verschiedenen Modelle gezeigt hat. Sogar seine erste Day-One-PSP, die von Hideo Kojima signiert war.
Das ist
richtig nice. Mega richtig geil, nice, ey. Ja. Ja, dann ich habe meine AR-Brille mitgehabt, die ich aktuell teste. Die habe ich Matthias mal aufgesetzt, der war auch total begeistert. Das war auch ganz witzig. Und ansonsten, ja, war es halt Gamescom, wie man sie kennt. Aber es sind ja auch noch ein paar neue Spiele angekündigt worden.
Das wollte ich gerade hinauf. Auf die Opening Night Live wollte ich nochmal auf.
Genau.
Wir können nochmal darüber reden. Haben wir zufällig eine Compilation von dem, was neu angekündigt wurde? Weil da waren diesmal schon Titel, wo ich sage, ho, krass. Das ist schon groß gewesen. Unter anderem denke ich jetzt gerade an Borderlands 4.
Genau, das hat mich auch überrascht, dass so ein Spiel bei der ONL angekündigt wird, weil normalerweise in der Vergangenheit hat man ja so kleinere Titel gesehen, wenn überhaupt Neuerscheinungen.
Ja, ja.
Aber in diesem Jahr waren da schon ein paar Titel bei, wo ich gesagt habe, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich habe es aber auch nicht geguckt, sondern ich habe das einen Tag später über X erfahren. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ich habe es auch nicht geguckt, habe ich nicht geschafft, sonst hätte ich es gestreamt. Ich habe es auch nur die ganzen Trailer dann auf YouTube gesehen, auf X alles gelesen und so. Da waren aber auf jeden Fall ein paar coole Sachen dabei, unter anderem halt Borderlands 4, ne?
Ja.
Dann müssen wir aufklären, wir haben ja letzte Folge sehr viel darüber spekuliert, dass ein Microsoft-Titel auf die PlayStation 5 kommt. Auch das wurde fast schon als Showender auf der Messe gezeigt. Und zwar Indiana Jones kommt im Frühjahr 2025 auch auf die PlayStation 5, was ich natürlich extrem cool finde.
Aber ich habe es nicht erwartet. Ich hätte es nicht erwartet, dass Indie kommt. Von allen Microsoft-exklusiven Spielen hätte ich nicht gedacht, dass es Indiana Jones
ist. Ja, es ist schon einer der fettesten Exklusivtitel, die im Petto hatten.
Richtig.
Ne? Und der kommt einfach 3 Monate später auf die PS5. Das ist schon eine verrückte Welt, das muss man sagen. Ne? Wir hatten ja eher mit Forza gerechnet oder vielleicht auch Starfield, also etwas ältere Sachen. Nee, der aktuellste Titel kommt. Crazy, auf jeden Fall. Freue ich mich trotzdem. Vor allen Dingen, man muss einmal bedenken, wenn wirklich, und ich habe gelesen, hinter verschlossener Hand auf der Gamescom war es wohl völlig klar, dass die PlayStation 5 Pro kommt. Ende des Jahres. Das haben wir da alle schon gerüchtet. Das heißt, wenn die PlayStation 5 Pro kommt, dann wird es eine PlayStation 5 Pro-Version von Indiana Jones geben, die wahrscheinlich die technisch beste Konsolenversion des Spiels ist. Also das wird besser laufen als auf Microsoft-Konsole, was völlig absurd ist.
Ja, also ich fand's auch total krank irgendwie.
Ja.
In was für verrückten Zeiten wir leben, ey.
Ja, aber wir haben es die ganze Zeit gesagt, es wird passieren und es wird noch viel, viel mehr passieren in nächster Zeit. Also spätestens jetzt kann Microsoft ja kaum schwer zu allen anderen Studios sagen, Bethesda darf alles veröffentlichen, ja, aber hier Obsidian, Avowed, nee, ihr dürft es nicht, weißt du? Das ist ja dann auch klar wie Kloßbrühe, dass das auch dann später folgen wird oder Hellblade 2 oder sonstiges.
Wir haben den Stand von Indiana Jones auf der Gamescom gesehen, der war auch gut besucht. Ja. Wir hätten auch gern gespielt, aber es waren einfach zu viele
ne?
Davor. Das hätte sich nicht gelohnt. Und ich habe da schon zu Matthias gesagt, wir befinden uns in dieser Transformationsphase. Microsoft wird auf kurz oder lang ein Third-Party-Publisher werden, aber die machen es eben nicht wie Sega von heute auf morgen. Das wird ein schleichender Prozess und wir sind da gerade mittendrin.
Ja, wir haben ja letztes Mal ausführlich drüber geredet. Ja, das könnt ihr euch gerne nochmal reinhören, aber man sollte tatsächlich, glaube ich, ins Auge schauen.
Ansonsten bin ich auf einer Seite, die so ein bisschen zusammenfasst, was alles so passiert ist. Was ich auch cool fand, war Batman Arkham Shadow. Das ist ja das Meta und PlayStation VR 2 VR-Spiel, glaube ich. Also es kommt auf allen Geräten. Und was ich halt ganz geil fand, hat man Gameplay gesehen. Das Gameplay sah unfassbar vielversprechend aus. Und storytechnisch ist dieses Spiel angesiedelt zwischen Batman Arkham Origins und Arkham Asylum. Okay. Was ich richtig geil finde. Endlich mal wieder so ein Must-Have-VR-Titel. Ne? Das wird ja immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das Thema. Da freue ich mich drauf.
Und nicht vergessen, den ersten VR-Titel von Batman, den fand ich mega auf der ersten PlayStation VR.
Ja,
Das ging eine Stunde, aber es war eine geile Erfahrung, sagen wir es mal so. Es hat richtig Bock gemacht.
Ja, wo man sich das erste Mal im Spiegel gesehen hat im Spiel. Ja, das war schon geil.
Aber auch das ganze Ende, das war ja so ein bisschen mindfuckig und so mit dem Joker und so. Ja. Das war schon crazy. Also fand ich ganz geil.
Wenn die darauf aufbauen und das Ganze so ein bisschen tatsächlich wie ein echtes, in Anführungsstrichen, Spiel aufziehen, bin ich dabei.
Ja.
Ansonsten, was ich auch total geil fand, war Maus P for Hire. Hast du das gesehen?
Das Maus, ich gebe mal kurz ein, rede erstmal.
Also, du weißt ja, dass die Disney-Lizenz für Mickey Mouse ausgelaufen ist. Das ist ja inzwischen kann man irgendwas, ne? So. Und es wird jetzt ein Indie-Spiel entwickelt. Das ist ein Ego-Shooter, Mickey Mouse spielst, aber eben mit dieser Steambot Willy 2, oder nicht 2, aber so Schwarz-Weiß-Optik. Na, das sieht super geil aus und wenn Disney das Ganze nicht irgendwie verklagt oder so, könnte das ein richtig geiles Spiel werden.
Ja, ich dachte, also ich habe das auch mitbekommen, dass die Lizenz abläuft, aber dass Disney irgendwie alles versucht, das da irgendwie dagegen vorzugehen. Nee, aber
ist nicht. Das ist amerikanisches Recht und da können die nichts tun. Also es ist ja auch schon ein Winnie-Pooh-Horrorspiel.
Ja, das habe ich. Natürlich darfst du selbst nicht diese Mickey Mouse Designs nehmen, aber wenn du...
Nein, aber es sieht schon, also guck dir den Trailer an.
Ja, ich sehe ihn gerade, sieht mega aus.
Es ist schon geil. Ja. So, ansonsten, was haben wir denn noch? World of Warcraft, The War Within ist gezeigt worden. Mhm. Dann das neue Sonic und Shadow Spiel. Diablo 4, Civilization 7, da kann ich jetzt weniger mit anfangen.
Ja, aber ich glaube, das wird recht groß. Also ich glaube, das lieben sehr, sehr viele, vor allen Dingen PC-Gamer. Aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass es Day One mit auf Konsole kommt, was cool ist. Also,
okay.
Das wird schon, glaube ich, ganz groß, das Spiel.
So, Borderlands 4 haben wir schon drüber gesprochen. Dann Trailer zu Secret Level. Das sagt mir jetzt gar nichts. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Doch, ich meine ja, das war, ich hab's. Ich habe jetzt auch den Trailer nicht vor Augen, ich muss mal kurz eingeben, aber da war irgend so ein Spiel, wo ich auch dachte, war das von irgendeinem etwas bekannterem Entwicklerstudio, war das Secret Level? Das ist ein bisschen größer, das ist die Amazon Prime TV-Serie. Das ist eine 12.
Und die ist bei der ONL gezeigt worden?
Ja, und zwar eine 12-teilige Serie, basiert also von den Machern von Death and Robots, glaube ich, hieß die Serie. So, also grafisch oder Love, Death and Robots, sorry. Grafisch, super anspruchsvoll, also technisch, ganz geiles CGI. Und die haben 12 Folgen, die alle auf 12 unterschiedlichen Lizenzen basieren. Unter anderem war zu sehen Mega Man, Sifu, God of War. Also richtig krasse Sachen. Und die das so ein bisschen andersartig angehen, da Geschichten erzählen in diesen Universen, die nicht zwangsweise was mit den Spielen zu tun haben, sondern in diesen Universen mit diesen Charakteren kleine Storys erzählen, in so einem ganz, ganz krassen eigenen CGI-Grafikstil. Muss dann, glaube ich, unbedingt als Gamer im Auge behalten. Müsst ihr euch mal den Trailer angucken. Könnte eine richtig geile Sache werden. Ist eine Amazon Prime-exklusive Serie, Secret Level. Ja, irgendwie so 12 Folgen, 12 unterschiedliche Videospiele und jeder auch einen anderen Stil und so. Und wie gesagt, ein paar richtig geile Banger dabei von den IPs. Okay. Ne?
Ja, ich bin interessiert tatsächlich, weil sowas ist natürlich mega. Mhm. So wie Animatrix damals, ne? Das war ja auch so ähnlich, ne? Das habe ich auch gemocht. Ansonsten, ein neues Dying Light-Spiel ist angekündigt worden.
Ist das wirklich ein neues Dying Light-Spiel oder ist es ein Standalone-Add-on? Ich habe das nicht so ganz realisiert, sagen wir es mal so.
Also hier steht, ein dritter Eintrag in der Dying Light-Reihe wurde offiziell angekündigt. Dying Light The Beast hat derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum, aber wir haben herausgefunden, dass der ursprüngliche Protagonist Kyle Crane im neuen Spiel als spielbarer Charakter zurückkehren wird. Soweit ich verstanden habe, ist das schon ein eigenständiger Titel, aber so eine Art Side-Story wohl.
Okay. Ja, finde ich cool. Also ich mochte Dying Light 2 ganz, ganz gerne. War ein gutes Spiel. War das 2022? 21?
Weiß ich gar nicht, aber ich habe es noch verschweißt hier rumstehen.
Okay, ich habe es durchgespielt. Ich fand es ganz cool. Gerade das Parkour-Klettern hat mir richtig Bock gemacht. Das Kämpfen ist jetzt eher so, ne? Nicht mehr das Highlight, aber ein gutes Spiel. Und klar, für den neuen Teil bin ich auf jeden Fall dabei.
So, und ansonsten steht hier noch, dass neue Lego-Sets angekündigt wurden, nämlich zu Mario Kart. Okay. Die haben wir auch gesehen auf der Gamescom.
Ja.
Genau. Aber sonst steht hier auf der Seite, die ich hier zumindest habe, nichts mehr. Aber ich glaube, das waren auch so die wichtigen
Highlights, oder? Eine Sache auf jeden Fall noch. Mafia. Das neue Mafia-Spiel. Mafia,
du hast recht.
Am Ende, das war der Show-Closer sozusagen.
Okay.
Das neue Mafia-Game wurde endlich angekündigt. Es gab einen kleinen Teaser-Trailer und der spielt so ein bisschen, ich glaube, im 19. Jahrhundert oder so quasi ein richtiges Prequel. Mafia auf Sizilien oder so, die Ursprünge des Mafia-Clans irgendwie. Bin ich natürlich auch dabei. Ich liebe die Mafia-Spiele, sind richtig geil.
Bis ich fand Teil den 3. dritten leider
nicht so. Ja, ich auch nicht. Den habe ich auch abgebrochen. Aber 1 und 2 sind großartig.
Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Das stimmt. Und ich hoffe, dass die mehr auf das Remake gehen und auf den zweiten Teil als auf den dritten, weil der war nach 2 Stunden einfach nur noch repetitiv.
Bin ich absolut bei dir. Das ist genau meine Erfahrung auch mit dem Titel.
Der war ganz schlimm.
Ja, ich habe aber gehört, storytechnisch soll das gar nicht so schlecht sein, wenn man sich durchquält. Und es war ja auch technisch eine Katastrophe, muss man mal sagen. Ja. Aber wir hoffen mal, ich bin trotzdem für ein neues Mafia zu haben. Das ist auch schon, ich glaube, 2016 war Mafia 3, ne? Das ist ewig her.
Das war auf jeden Fall einer dieser ersteren Next-Gen-Titel damals für die neue Konsolengeneration.
Stimmt,
Next-Gen. Ne, die Konsolen sind 2013 gelauncht und irgendwann 15, 16 müsste das Spiel erschienen sein. Ja. So, genau, das war auf jeden Fall die Gamescom Opening Night Live und die Gamescom an sich, ja, war wie gesagt ganz nett. Aber ich hoffe, dass da in den Folgejahren, wenn es die Gamescom noch geben wird, wieder so ein paar der großen Player wieder zurückkehren. Das wäre wünschenswert.
Ja, physisch weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich wieder mal gelesen, dass die ONL selbst ein gigantischer Erfolg war. Irgendwie mit 40 Millionen Streams oder so. Das heißt, es wird ein immer etablierteres Ereignis im Gaming-Bereich, weißt du? Und das ist halt bei uns in Deutschland, ne?
Ihr
hättet ja fast auch Karten, hätte man dafür erholen können, dann hättet ihr da sein können, ne? Und das ist ja auch geil. Es ist ein physischer Event, da sind Publikum und so, da passiert was. Und wie gesagt, Borderlands 4, Mafia, dann Indiana Jones für die PlayStation. Das sind alles keine kleinen Dinger. Hätte ich jetzt nicht vermutet, vor 2, 3 Jahren, dass sowas kommt. Also es wächst. Und das finde ich schon mal cool.
Ne? Apropos cool, gestern gab es eine Nintendo Direct. Das Ganze war ein Bundle. Es gab nämlich zuerst eine Nintendo Indie World Präsentation und dann direkt danach gab es eine Partner Showcase mit Switch-Spielen, die in diesem Halbjahr und Anfang 25 auf Switch erscheinen werden. Hast du die gesehen?
Nein, habe ich bisher noch nicht, kam mir noch nicht zu, aber ist natürlich, ich habe ein bisschen was mitbekommen natürlich. Die Trailer geisterten gleich durchs Internet und das waren ja auch wirklich ein paar coole Spiele, die da für die Switch angekündigt werden oder auch für viele, also Multiplattform-Titel sind ja auch viele dabei gewesen, muss man sagen, ne?
Ja, genau. Aber ich fand beides wirklich überraschend gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das eine oder andere noch auf Switch erscheint. Es gab auch ein paar echte Überraschungen tatsächlich. Sowohl Neuerscheinungen als auch Ports. Vielleicht gehen wir hier mal so ein bisschen durch und sprechen über ein bisschen was. Also, das Ganze fing an mit der Indie World und einem Trailer zu Balatro Friends of Jimbo. Das Ganze ist wohl irgendwie ein kostenloses Update zu Balatro. Ja. Und ich weiß ja, dass du das gespielt hattest.
Ich finde das richtig gut.
Spielst du es denn immer noch?
Ich habe es jetzt ein paar Wochen nicht gespielt. Ich habe es irgendwann, man spielt es ja auch irgendwann durch sozusagen. Was heißt durch? Ne? Aber man kann es ja schaffen in gewisser Weise. Dann ist man erstmal befriedigt bei so einem Roguelike, sage ich mal. Aber ich habe schon sehr, sehr viel gesuchtet. Und es ist auf jeden Fall in meiner Top 10 der besten Spiele des Jahres. Das kann ich jetzt schon mal sagen.
Aha, okay. Also das Update ist ab sofort erhältlich, ist kostenlos. Ja, und
was kann das?
Karten aus The Witcher 3 hinzu.
Okay.
Aus Vampire Survivors, aus Dave the Diver und aus Among Us.
Und warum? Was sollen die in meinem Pokerdeck? Oder sind es Joker-Karten? Ah, es könnte natürlich auch sein. Oder muss ich mal reingucken?
Also das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, aber
muss ich mich mal den Trailer vielleicht angucken. Okay,
genau, guck mal den Trailer.
Muss ich mal wieder rein.
Dann gab es ein neues Coffee Talk-Spiel.
Na, das ist ja was für Matthias, da bin ich.
Coffee Talk, Visual Novel, soweit ich weiß. Aber auch sehr beliebt, gibt glaube ich zwei Teile von. Und man hat ja vorher schon gemunkelt, dass vielleicht Teil 3 angekündigt wird. Jetzt ist aber mit Tokio eine Art Spin-Off oder so angekündigt worden. Der sicherlich Fans freuen wird, ist aber auch nicht mein Genre, muss ich sagen.
Ja, war nicht auch irgendwie was, dass der Originalentwickler, der das gemacht hat, gestorben ist oder so, deswegen Spin-Off?
Boah, das weiß ich nicht.
Irgendwas
das
hat Matthias da, glaube ich, mal erzählt, dementsprechend, dass der, oder der es geschrieben hat, der ist gestorben oder so, ne? Ist so ein kleines Visual Novel, wo man aber auch irgendwie Kaffee machen muss, um Leute zu
unterhalten. Genau, irgendwie sowas. Ja. Aber was vielleicht eher für dich wäre, ist Neva, das neue
das
Spiel
der Gris-Entwickler. Das ist Day One, habe ich gelesen, 5.10. kommt es, bin ich Day One
korrekt dabei. Korrekt, 15.10.
15.10., sorry, 15.10. Genau. Bin ich trotzdem Day One dabei.
Ich habe Gris nicht gespielt, ich habe Neva gesehen und dachte mir, ja, ist irgendwie nicht so mein Stil, ich weiß auch nicht, irgendwie springt der Funke da bei mir nicht über, aber für alle, die Gris gespielt haben, ist das wohl ein Must-Have und du bestätigst das ja auch gerade so ein bisschen, ne? Ansonsten, was ich definitiv spielen werde, ist der neue Sea of Stars DLC.
Das wurde angekündigt.
Ja, Frühjahr 25,
okay.
Komplette neue Story-Arc,
okay. Ne?
Und mit einem spielbaren neuen Charakter,
ja.
Der so ein bisschen an den Roboter von Chrono Trigger erinnert,
habe ich immer
so ein bisschen gedacht. Oder hier, du hast ja auch Breath of Fire 4 gespielt, ne? Da gibt es ja auch so einen Roboter, so ähnlich sieht der auch aus in Sea of Stars jetzt. Und das Coole ist, dieser DLC ist sogar komplett kostenlos.
Cool.
Also ein kostenloser Story-DLC, das finde ich schon geil. Erscheint im Frühjahr 25. Genau, ansonsten, es gab so ein paar kleinere Spiele wie Date Everything, was ich sehr kurios fand. Wobbly Life, Morsels, das sind so alles kleinere Indie-Titel, die sicherlich für den einen oder anderen interessant sind, aber über die wir, glaube ich, jetzt nicht so im Detail sprechen sollten. Der kühne Knappe kommt auch auf der Switch raus. Das ist dieses Bilderbuch-Abenteuer,
so wo du... Hat das wirklich einen eingedeutschten Titel für die Switch?
Ja, der kühne Knappe.
Eine kleine Alliteration nochmal eingebaut. Cool.
Am 17. September kommt das jetzt.
Ja, Anfang 25 kommt die physische Version von Dings. Da warte ich noch. Also werde ich dieses Jahr nicht zocken, ich werde warten auf die physische Version.
Und was mich bei der Indie World auch neugierig gemacht hat, war ein 3D-Action Jump'n'Run, so heißt das zumindest hier in der Pressemitteilung. Da hat man nicht viel von gesehen, ein paar Sekunden Trailer, aber das Ganze hieß Europa. Und super interessant, sieht für ein Indie-Spiel absolut klasse aus, ist ein 3D-Action Jump'n'Run und werde ich mir vormerken, erscheint am 11. Oktober, sollte man sich vielleicht als Genre-Fan angucken und ich lese hier gerade, eine kostenlose Demo ist ab sofort erhältlich, also könnte man reinspielen sogar.
Ja, ich gucke ein bisschen Trailer rein, also Atmosphäre sieht super aus, also
ist schon ein richtig geil,
schönes
ne?
Spiel, ja.
Genau.
Cool.
So, genau, danach
gab es auch Remakes und Remaster, die Fraktion.
Genau, die
Ports.
Partner Showcase.
Ah, yes.
Also es gab ein paar Ports und es gab auch ein Revival, von dem ich jetzt, also mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Aber es gab auch die eine oder andere Überraschung. Wir haben ein Yakuza-Spiel gesehen. Yakuza Kiwami kommt auf der Switch raus. Das ist das Remake des ersten Teils. Am 24. Oktober ist es soweit. Freue mich für alle Switch-Besitzer, die Yakuza noch nicht kennen. Ist ein tolles Spiel. Ich brauch's persönlich jetzt nicht. Gibt's ja auch schon seit Ewigkeiten auf der PS4 und so. Aber was ich total cool finde, es kommt Tetris Forever raus. Und das Ganze ist eine Kompilation, also eine Tetris-Compilation zur Feier des 40-jährigen Jubiläums mit so ganz, ganz vielen verschiedenen Tetris-Spielen drin. Ja. Mit dem Ursprungs-Tetris vom NES und vielen anderen. Das finde ich ganz geil, hat irgendwie was. Erscheint noch irgendwie dieses Jahr und wird so ein Spiel, wenn es auf Modul kommt, was ich mir auch tatsächlich kaufen würde.
Einfach so aus videospielhistorischer
Ja, und ich mag Tetris einfach, genau. Ja. Immer mal wieder reinspielen. Ja. Ich habe tatsächlich immer noch meinen Gameboy hier rumliegen und spiele darauf Tetris, wenn ich ein paar Minuten habe. Ja, krass. Also mag ich ganz gerne.
Das letzte Mal, als ich Tetris gespielt habe, war VR, Tetris Effect.
Aber das war auch geil.
Mega, das war wirklich geil. Ja, das finde ich auch super.
Ja, ansonsten, Sid Meier's Civilization 7 kommt auf der Switch.
Siehst du mal, habe ich ja vorhin gesagt, Multiplattform. Das kommt sogar auf die Switch. Krass, ey.
Das kommt auf die Switch.
Ja.
Was auch auf die Switch kommt, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hatte, ist My Sims.
My Sims?
Kennst du das noch?
Das ist doch so ein Wii-Spiel aus 2008 oder so, ne?
Ja, ganz genau. My Sims kommt, also es ist ein Zweierpack. Also zwei alte My Sims-Spiele, also My Sims und My Sims Kingdom.
Ja.
Beide damals vor Urzeiten auf der Wii erschienen. Das war ja Electronic Arts Versuch, die Sims so ein bisschen zu casualisieren.
Ja.
Ne? Und die kommen jetzt nochmal als, ja, was ist das? Remake-Port? Ich weiß nicht. Das sieht für mich aus wie so ein HD-Port. Nochmal auf der Switch raus.
Okay, wenn für die Leute, die es interessiert, nett.
Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet.
Ist jetzt nicht meins.
Genau, meins auch nicht. Aber wir haben ein bisschen was zu Dragon Quest 3 HD2D Remake gesehen. Das kommt jetzt am 11. November.
Ist vorbestellt bei mir.
Goat Simulator 3, glaube ich, interessiert keinen von uns.
Nee.
Was ich ganz geil fand, es ist die Capcom Fighting Collection 2 angekündigt worden. Und die hat ein paar
richtig
krasse Spiele.
Da ist Power Stone bei.
Ja, 8 Spiele, Capcom vs. SNK 2, 1, 2, dann Power Stone 1, 2, Plasma Sword ist da drauf. Das gab es auf der Dreamcast damals. Richtig geiles Kampfspiel, ne? Die
Rival Schools ist da, glaube ich, drauf, ne?
Ja, genau. Das ist auch drauf. Und also Project Justice, das ist der zweite Teil, der auch auf der Dreamcast erschienen ist, genau. Der ist auf der Dreamcast inzwischen unbezahlbar. Das Spiel kostet 400 Euro. Und wenn, es ist total krank. Und wenn du das natürlich jetzt nochmal erleben kannst und alle diese Kampfspiele haben Online-Modus. Das ist auch richtig geil.
Crazy.
Ja. Ja, mega geil.
Ja.
Und das Coole ist, die erscheint jetzt relativ zeitnah, glaube ich. Ah nee, die erste erscheint zeitnah. Die zweite erscheint 25 und zu beiden, sowohl zur ersten als auch zur zweiten, wird es auch eine physische Fassung geben.
Ja,
finde ich auch
sehr,
richtig
sehr
geil.
Dann die
Castlevania-Trilogie.
Ja.
Oh, das habe ich total gefeiert. Richtig geil. Ich habe gedacht, die Castlevania-Spiele auf dem DS sind auf dem DS verloren, weil die brauchst du ja mit Stylus und so weiter spielen. Aber da haut Konami einfach mal die Dominus Collection raus und bringt alle drei DS-Spiele, und die sind alle drei großartig, auf einem Modul raus. Richtig nice.
Ja, kommt auch auf alle anderen Konsolen. Kommt bei Limited Run Games vorhin schon angekündigt, auch in der physischen Variante. Freue ich mich natürlich mega drauf. Werd ich mir kaufen.
Und was auch richtig nice ist, als Bonusspiel ist da Haunted Castle drauf. Und Haunted Castle ist ja das Arcade Castlevania gewesen.
Das Original sozusagen.
Das Original. Und das ist schon ziemlich klobig. Ich habe es gespielt. Das steuert sich heutzutage wirklich, wirklich grausam. Aber Konami hat dem Spiel ein Remake spendiert. Und das ist auch auf der Collection drauf.
Geil.
Ja richtig, richtig geil.
Habe ich fast alles für meine PlayStation 4. Dann Advance, Requiem, Dominus und gibt's noch irgendwas? Ich glaube, alle Spiele habe ich dann auf
da. Ja, und die Classic Collection halt.
Ja, super. Richtig cool. Also ich liebe das, wenn Publisher sowas bereitstellen und machen und physisch da haben. Alles, was irgendwie auf 10 unterschiedlichen Systemen verloren waren, für eines zusammenstellen und fertig. Finde ich super. Also danke und Konami für das zumindest.
Falls ihr euch jetzt fragt, wie das mit den Zaubern geht, weil das müsste beim ersten gewesen sein, bei Castlevania Dawn of Sorrow, da musstest du mit dem Stift auf dem zweiten Bildschirm die Zauber einzeichnen. Ne? Ja. Das hat Konami jetzt mit Quicktime-Events gelöst. Also du musst quasi ein paar Knöpfe drücken demnächst, um einen Zauber zu generieren. Das ist okay, finde ich. Das kann man so machen. Aber
gar nicht.
Wer die Spiele nicht gespielt hat, ey, spielt die GBA und DS Castlevania-Spiele. Die stehen einem Symphony of the Night in nichts nach, ich sag's euch.
Yes.
So.
Großartige Games.
Ansonsten zwei Five Nights at Freddy's Spiele, das ist jetzt nicht so für mich. Ein neues Rune Factory kommt raus, ist so eine Reihe, mit der ich wenig Berührungspunkte hatte, aber der neue Teil sieht wirklich großartig aus, muss man sich mal den Trailer angucken. Atelier Yumiya kommt raus, ein neues Atelier-Spiel von Gast, die bringen die Dinge auch halbjährlich raus, habe ich das Gefühl, das, ist, das ist total verrückt. Da gibt es
echt Trillionen Games. Mann. Aber er hat eine sehr aktive oder eingeschworene Fangemeinde, nicht umsonst bringen die so viele Games raus, weil das hat also, ne, die es zocken, die zocken es halt richtig und geben dafür dann auch das Geld aus, von daher, hey, warum nicht, also cool.
Und die Spiele gibt's ja schon seit dem Saturn, ne? Also
also auf jeden Fall schon seit PlayStation 1 Ära irgendwie so, ja.
Ja. Dann, was mich auch überrascht hat, habe ich auch nicht mit gerechnet, es kommt ein Remaster von Tales of Graces
F. Das PlayStation 3 Spiel ist jetzt doch nicht verloren auf der Konsole, sondern endlich auch portiert für moderne Systeme. Ja. Kommt nicht nur auf die Switch, sondern auf PlayStation und
genau, Dings. Ursprünglich auf Wii erschienen, dann auf PS3 geportet und jetzt
bei uns auch nur noch mal, auf die PS3, genau.
Genau, und dann als Remaster jetzt für alle. Ich mochte das Spiel nicht so wirklich. Das ist so mein least favorite Tales-Spiel tatsächlich.
Hat aber auch viele Fans.
Eben, Tales-Auf-Spiele sind immer gern gesehen. Wird bestimmt und toll, und ich hoffe, dass die Umsetzung zumindest auf Switch nicht so katastrophal wird wie von Tales of Symphonia HD Remaster. Das war eine grauenhafte Portierung.
Ja. Und zumindest aber die, ob nun Vesperia oder Symphonia, die kamen alle physisch raus. Dementsprechend hoffe ich auch hier, dass man uns auch hier eine physische Version bereitstellt. Da gehe ich mal von
aus. Da gehe ich mal von aus, ja, ganz genau. Star Overdrive ist angekündigt worden.
Was ist Star Overdrive?
Ja, guck dir mal einen Trailer an. Ja. Ich bin angefixt. Das ist ein Open World, also ein 3D Open World Action Adventure mit so einem comichaften Grafikstil. Du bist auf einem Hoverboard unterwegs, erforscht in einem Riesentempo die offene Welt, kämpfst gegen Feinde. Das sah schon ziemlich geil aus. Das ist, glaube ich, von einem kleinen Entwickler. Erscheint auch zeitexklusiv auf der Switch, kommt also erst später dann für die anderen Konsolen raus. Aber wenn man sich den Trailer anschaut, könnte das was werden, glaube ich.
Ja. Das sah ziemlich cool aus. Das Movement sieht cool aus. Das Charakter- bzw. Monster-Design ist ein bisschen komisch, deplatziert, finde ich. Aber die Idee ist ganz nett. Und ich mag gutes Movement in Spielen. Kann einem Spiel so gut tun. Also man denke an The Pathless oder Journey oder so. Da ist
ganz
Movement
genau
das halbe Game. Von daher, ja, geil. Also sieht auf jeden Fall gut aus, gebe ich dir recht.
Ansonsten so ein paar Ports, die schon bekannt waren, wie Disney Mickey Epic zum Beispiel, Rebrushed, was ja jetzt erscheint, dann Lego Horizon ist mal kurz gezeigt worden, Stalker kommt raus auf der Switch, die Stalker Legend of the Zone Trilogy, vielleicht, habe ich heute zumindest mal gelesen, auch physisch, zumindest im asiatischen Raum, könnte man sich also importieren. Worms Armageddon wird wieder auferlegt, das erschien ja 99 für PS1, N64 und Dreamcast. Yeah. Also wenn einer Worms spielt, dann gerne. Und ansonsten haben wir noch zwei JRPGs gesehen, über die ich kurz sprechen möchte. Yeah. Auf der einen Seite haben wir einen Trailer gesehen zu Suikoden 1 und 2 HD Remaster mit Release-Datum. Ja,
Februar, ne? Oder?
6. März.
6. März. Oh ja, Leute,
relativ spät.
Sehr, sehr spät. Das war schon 2023 oder 2022 wurde es angekündigt. Aber lieber so und ordentlich. Und diese Spiele müssen würdigt in ein neues Zeitalter portiert werden. Also von daher bin ich absolut dabei. Und ich kann nur empfehlen, als Fan dieses Genres, gönnt euch diese Spiele und spielt Suikoden. Vor allen Dingen 2. Es ist ein absolutes Meisterwerk und eins meiner Lieblings-JRPGs aller Zeiten. Und das jetzt in so einem 2D-HD-Style. Huiuiuiuiuiui.
Ja, das wird auch das erste Mal sein, dass ich dann die beiden Spiele spiele.
Yes.
Ich freue mich da schon sehr drauf. Und dann wurde so zwischen Tür und Angel in so einem 20-Sekunden-Trailer ein vollwertiges Remake zu Legend of Heroes Trails in the Sky angekündigt. Und ich bin vom Stuhl gefallen. Ich finde das so geil, dass Falcom jetzt einfach mal die älteste, sag ich mal, Trails in the, die Trails-Trilogie, ne, das ist ja, glaube ich, eine Trilogie, aber auch eine der bekanntesten und beliebtesten Trails-Trilogien wiederbringt, die ja auch auf der PSP und der PS Vita verrotten und dann auch nicht nur als Port, die bauen da einfach ein komplettes Remake drum. Das ist total geil und das sah schon ziemlich cool aus.
Auf jeden Fall. Und es passt natürlich zu unserer Folge vom letzten Mal, denn das ist das Spiel, was Matthias gerade mühselig auf der PlayStation Portable quasi oder auf dem PC zockt, genau. Glaube ich, zockt. Und jetzt kommt da so ein wunderschönes 3D-Remake. Ja, vielleicht schaue ich dann mal in die Serie rein und das wird dann mein Beginn in die Trails, in diese Trails-Serie. Auf jeden Fall cool. Sehr, also sehr schön.
Ich werde mir das auch angucken. Und wenn du dir den Trailer anguckst, in der japanischen Nintendo Partner Direct gab es da einen Minuten-Trailer. Der zeigt ein bisschen mehr. Das Kampfsystem ist Echtzeit.
Okay.
Also das Original hat so ein rundenbasiertes Kampfsystem, wo du in so einen Zwischenbildschirm reingehst, ne, so wie man es kennt von alten JRPGs. Ja. Aber hier haben die ein Echtzeitkampfsystem reingebaut. Ist natürlich moderner, finde ich auch irgendwo cool, aber ich hoffe, dass dieser ganze Flair und der Charakter der Spiele da noch erhalten bleibt. Mhm. Verlassen wir uns da mal so ein bisschen auf Falcom. Ich hoffe, das wird was. Und wenn ja, das Ding einen Erfolg hat, ne?
Also Echtzeit können
die. Ja, eben, mit Ease, ne?
Ja, ja.
So. Aber wenn das ein Erfolg wird, dann gehe ich felsenfest davon aus, dass wir die anderen beiden Teile auch bekommen. Und klar. Das Coole ist, dass der dritte Teil der ursprünglichen Trails in the Sky Trilogie Japan-exklusiv war bisher. Es gab zwar ein Englisch-Patch, wo du dir dein PSP-Spiel patchen konntest, aber nie erschienen bei uns. Und das wäre geil, wenn wir über diesen Weg die komplette Trilogie als vollwertiges Remake bekommen könnten. Würde ich total feiern.
Das muss ja grundsätzlich der Plan sein, wenn du sowas machst. Ne?
Ja, ja.
Also cool, unterstützen, finde ich super.
Genau, und das waren so die Highlights, glaube ich, von der Partner Direct.
Ja.
Es kommt noch ein neues SpongeBob-Spiel raus, das irgendwie Patrick als Hauptcharakter hat. Und die SpongeBob-Spiele bisher, die drei, die waren ja alle großartig. Aber das hier wird von so einem ganz billigen Shovelware-Entwickler entwickelt und sieht auch furchtbar aus.
Okay.
Ja, also es ist nichts, was, glaube ich, erwähnenswert wäre. Und ansonsten, ja, so ein paar kleinere Titel. Aber so das Wichtigste haben wir jetzt erwähnt, glaube ich.
Ja. Ja, war jetzt auch ein bisschen, also war jetzt auch eine Menge, ne? Muss man mal sagen.
Ja, ja. Also es war echt eine gute Direct tatsächlich. Und hat auf jeden Fall ein paar Highlights, die da noch dafür sorgen werden, dass sicherlich die ein oder andere Switch noch verkauft wird.
Das kann gut passieren, ja.
genau.
Wollen wir noch über Sachen reden, die wir gespielt haben? Wir sind ja schon irgendwie.
Das könnte ganz interessant sein.
Okay. Was hast du denn gespielt?
Ich habe Silent Hill 2 durchgespielt.
Das
hab es nachgeholt.
Sehr, sehr schön. Da bin ich ja mal gespannt. Deine Erfahrung mit Silent Hill 2. Hau mal raus. Es war ganz okay. Gott sei Dank ist der Matthias heute hier.
Ich weiß. ich habe Freitagabend so, also nochmal von vorne. Also ich habe mich Freitagabend ein bisschen ausgelaugt gefühlt. Ne? Die Woche war hart und ich habe gedacht, so, ich mache jetzt nichts mehr für den Kanal. Ich hau mich auf die Couch, mache meine Xbox Classic an und spiele ein bisschen. Und dann bin ich irgendwie bei Ninja Gaiden Black hängen geblieben. Und habe mir gedacht, ja, das hast du schon Ewigkeiten vor, das zu spielen, dann mach mal. Und dann habe ich ungefähr eine Stunde gespielt, habe dann frustriert aufgehört, weil dieses Spiel knochenhart ist. Und dann habe ich mit Silent Hill 2 angefangen auf der Xbox Classic. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben, habe dann am Freitagabend angefangen und am Sonntagabend war ich mit der Hauptstory durch. Es gibt ja noch diesen Bonus-Content, aber den habe ich noch nicht gespielt. Genau, ich habe es auf der Xbox Classic gespielt. Ich fand's jetzt rein optisch, fand ich das Spiel schon immer noch sehr ansprechend. Also man muss sagen, die Atmosphäre da, die da entstanden ist, ist mega geil. Jetzt in der Stadt vielleicht nicht so, weil du siehst ja kaum was durch den Nebel, aber wenn du in innere Gebäude gehst, also das Apartment zum Beispiel oder das Gefängnis am Ende, boah, das hat einfach eine mega geile Grafik. Ich muss aber dazu sagen, ich habe das Spiel auf meinem Röhrenfernseher gespielt, also genau so, wie die Entwickler das haben wollten damals. Und unfassbar geil, unfassbar geil. Was mich so ein bisschen gestört hat, war dieser Kornfilter. Den fand ich schon teilweise ein bisschen zu störend. Ja. Ich mag aber auch so Kornfilter im Allgemeinen in Spielen nicht. Wenn ich die Möglichkeit habe, die in den Optionen zu deaktivieren, dann deaktiviere ich das immer. Aber bei Silent Hill ist das ja schon Teil dieser ganzen Atmosphäre. Deshalb musste ich mich da so ein bisschen mit arrangieren. Rein vom Spielablauf und von der Geschichte, muss ich sagen, hat mich wahrscheinlich oder hat mir das Spiel so dieser ganze Hype und die Glorifizierung des Spiels so ein bisschen kaputt gemacht. Denn ich habe jetzt über Jahre immer wieder gehört, sowohl von euch als auch von anderen, Silent Hill 2, bestes Horrorspiel aller Zeiten, oder eins der besten Spiele aller Zeiten, Survival-Horror-Klassiker und. Ne? Und dann bildet sich natürlich eine gewisse Erwartungshaltung im Kopf. Und diese Erwartungshaltung ist nicht erfüllt worden. Also ich fand's gut. Ich fand auch die Geschichte gut. Ich musste auch 2-3 Tage über die Geschichte nachdenken, philosophieren, habe mir eine Analyse dazu angeschaut. Es hat mich also schon irgendwo beschäftigt. Ich fand es auch mutig, wie sie an diverse Dinge drangegangen sind. Aber es hat mich halt nicht so aus den Latschen gehauen, wie es mich eventuell 2004 aus den Latschen hätte hauen können.
Das ist ein faires
Analyse, ja. Dafür habe ich einfach in der Vergangenheit schon zu viele andere gute und eventuell sogar bessere Horrorspiele gesehen, die mich auf diversen Ebenen mehr abgeholt haben als Silent Hill 2. Und Matthias hört sich das jetzt wahrscheinlich in Polen im Urlaub an und schreit gerade, aber ja, wie gesagt, ich fand's gut, ich fand's echt gut, aber es ist halt für mich nicht der Oberhammer geworden, den ich erwartet hatte tatsächlich.
Ja, ich schätze es ein bisschen besser ein, aber naja gut, es ist ja auch nicht wild. Aber ich kann das schon nachvollziehen. Also es ist halt auch einfach spielerisch natürlich auch ein bisschen gealtert, muss man ja auch sagen. Und ändert, glaube ich, trotzdem nichts an der Wichtigkeit dieses Spiels. Wie sieht's denn aus mit dem Remake jetzt? Willst du jetzt da auch direkt reingucken oder lässt du das erstmal so ein bisschen wirken und guckst dann?
Ich glaube, ich warte erstmal ab, wie das Remake performt, weil A, es ist Blooper Team, B, haben die ja schon gesagt, ja, wir verdoppeln die Spielzeit und was man so bisher gesehen hat, ist jetzt, muss man mit Vorsicht genießen. Ich habe jetzt zumindest mal reingeschaut in die Preview von GameStar, die jetzt vor ein paar Tagen hochgeladen haben, die ja gesagt haben, das ist doch alles besser, als es scheint.
Ja, habe ich auch gelesen bei vielen, dass es doch ganz gut wegkommt bei der Vorabversion, genau. Ne?
Also ich werde jetzt meine Zeit in Visions of Mana wahrscheinlich versenken und dann in Astrobot. Das sind so die Spiele, die ich definitiv spielen werde. Und wenn ich danach Bock habe auf Survival Horror, dann könnte ich mir das eventuell anschauen. Aber so ein First oder so ein Day-One-Spiel wird das bei mir wahrscheinlich nicht.
Okay. Ja, ich habe natürlich auch ein bisschen gezockt. Ich habe was soll ich denn erzählen? Fangen wir mal an. Ich habe High on Life durchgezockt.
Ah, okay, ich bin noch mittendrin tatsächlich.
Ach so, ja, es kam meine physische Version und ich habe mir es dann gleich geschnappt, gezockt und ich fand's echt gut. Also es hat einen richtig...
Ich fand den Humor geil.
das war schon das, was ich mich erwartet hatte und natürlich hatte ich ein bisschen immer Angst bei so Spielen, die so sehr vom Humor leben, weil da halt auch manchmal das alles so daneben sein kann oder über zu doll übertrieben ist, aber hier war das richtig schön dumpfbackig, dass es bei mir passte. Also waren viele Sachen dabei, wo ich richtig auch laut lachen musste und so. Mhm. Und die ich, weil es auch manchmal echt obszön ist und dreckig und düster und dunkel, was ich sehr, sehr cool fand. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein wirklich witziges Spiel. Aber auch gameplay-technisch fand ich das richtig spaßig. Nicht nur, weil das die Waffen, finde ich, einen guten Wumms haben, ein gutes Feedback haben und es einfach Bock macht, mit ihnen zu schießen, sondern weil es auch eine schöne Spielstruktur hat. Denn die Waffen sind halt nicht nur zum Ballern da, sondern auch so ein bisschen zur Progression in den Leveln. Du hast halt irgendwie so 2-3 Planeten, auf die du immer wieder zurückkommst, um die Level zu bereisen. Aber mit jeder weiteren Waffe und jeder weiteren Spezialfähigkeit eröffnet dir das neue Wege, wo du dann hin kannst. Das typische, hier ist ein grappelharten Punkt. Du bekommst irgendwann die Möglichkeit, dich daran zu hangeln und dann kommst du zu einem neuen Weg und so. Das ist so wie bei Jedi Survivor, Star Wars Jedi Survivor mit den Planeten, ne? Das fand ich richtig cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sieht auch grafisch echt ganz cool aus. Eine tolle Welt, ein cooler abgefahrener Soundtrack und eine richtig schöne Singleplayer-First-Person-Shooter-Kampagne. Hab so 13 Stunden gebraucht, hatte echt Spaß. Tolle Charaktere in Form der Waffen, cooler Humor, geiles Gunplay. Was willst du mehr von so einem Spiel? Also fand ich richtig gut. Tolle Bossfights auch, die teilweise sehr abwechslungsreich sind, auch anspruchsvoll, aber auch sehr andersartig. Es gibt so ein Bossfight, ich will nicht spoilern, der ist so ein bisschen out of place, sag ich mal, ne? Und der ist so ein bisschen abgefreakt, sag ich mal, und dann sagt der Boss auch zu dir, versuch doch einfach mal den Controller in den zweiten Port zu stecken, vielleicht hilft das ja. Und also so eine Anspielung auf Metal Gear Solid und ja, weißt du, so, das mochte ich, das war ein cooles Game auf jeden Fall.
Also ich bin doch mittendrin. Ich bin jetzt auf dem zweiten großen Planeten angekommen, wo du in diesem Sturm feststeckst, so anfangs.
Ja, diese Western.
Da bin ich jetzt.
Western,
genau,
ja.
Genau.
Ja, genau. Ja, ja. Ja, cool. Da hast du noch ein bisschen was, aber auch sehr, sehr cool. Ich habe noch so ein paar Retro-Titel nachgeholt. Und zwar habe ich Plumbers Don't Wear Ties gespielt.
Oh mein Gott.
Da kam nämlich die physische Version von Limited Run Games. Ja. Und ich habe natürlich immer schon mitbekommen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Und ich habe mir das natürlich, trotzdem konnte ich nicht lassen, einfach aus videospielhistorischer Sicht das nochmal zu kaufen jetzt. Weil ne, das war so auch ein Titel, den Limited Run sehr angepriesen hat. Und es kam jetzt ran und ich wollte eigentlich nur Gameplay aufnehmen für mein neues Video. Und ich habe es dann durchgespielt. Was soll ich sagen? Es ist die absolute Scheiße, ne? Ich habe also so ein
Kackspiel. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ja,
so ein Kackspiel. Es ist halt so eine Visual Novel, wo einfach die aber so FMV Live-Action Bilder hat, aber auch nur Bilder. Kein Video, sondern wirklich nur Bilder. Es spielt sich so ein bisschen wie so eine Bravo Love Story. Und ein Crossover aus Bravo Love Story, kennst du die früher, diese Dinger? Und ein Softporno. Mit Entscheidungen à la Telltale, aber sehr statischen Entscheidungen. Die Story hat quasi Umfang gefühlt wirklich von 5 Minuten. Es ist super schlecht. Es ist eine Liebesgeschichte. Du hast einen Plumber, also einen Klempner, und eine Frau, die musst du halt, dass sie sich ineinander verlieben. Und das ist wirklich hohl und dumm und wirklich schlecht geschauspielert und macht keinen Spaß. Es ist wirklich räudig und auch lieblos teilweise. Und das Spiel nimmt sich halt auch nicht ernst, aber halt so dumm nicht ernst. Keine Ahnung. Also, da sind Sachen dabei, da frage ich mich, Alter, was haben die sich dabei gedacht? Ne? Da kommen dann irgendwie so mittendrin auf einmal 3 Minuten Duschszenen, wo einfach der männliche als auch die weibliche Hauptcharaktere einfach duschen zu komischer Benny Hill Musik und die sind da halbnackt halt. Einfach nur so. Und es ist so dumm alles. Es ist wirklich schlimm. Und auch das Remaster selbst, das ist ja ein Remaster, was Limited Run da veröffentlicht hat, ist wirklich schäbig. Weil die haben gefühlt nichts verändert, außer jetzt irgendwie die Möglichkeit auf 4K hoch zu scalen, die Bilder. Weißt du, das sind so die alten 90er Jahre Standbilder, die kannst du halt hochscalen. Und das ist halt so der dümmste Smoothness-Filter, den man einfach so von Instagram kennt.
Ja, der das AI Bild, wahrscheinlich, ne?
Ja, der das Bild im Grunde eigentlich nur schlechter macht und das Detail verschluckt. Ist also total sinnlos, da irgendwie was zu remastern. Und der Sound, der halt auch komprimiert klingt von der damaligen CD-Variante, der ist halt unbearbeitet. Das Spiel klingt halt wirklich räudig. Ist wirklich schlimm. Und die haben halt, außer jetzt irgendwie ein Entwicklerkommentar oder Vorwort, nichts groß geändert. Vielleicht noch so, dass du am Schluss kannst du, wenn du das Spiel durchgespielt hast, kannst du deine Entscheidung nochmal nachträglich abändern und von da an weiterspielen. Was kann, also so eine Roadmap sozusagen hast du denn, wie du hättest entscheiden können, ne? Aber es ist wirklich schäbig. Es ist wirklich ein schäbiges Spiel. Dafür habe ich jetzt 40 € ausgegeben oder so, das war für die Sendung nett, aber ich kann das wirklich nur niemandem empfehlen. Das ist wirklich ein schlechtes Spiel. Also
ich habe das Spiel tatsächlich auf dem 3DO hier. Also
okay, krass.
Das Original von 93.
Ja. Ja.
Ich hab's auf dem 3DO Everdrive, also ich besitze das nicht original. Ich habe das auch kurz mal angemacht und es ist, wenn du es auf einer Röhre spielst, ist das optisch noch irgendwo okay, ne? Weil die Spiele sind ja dafür gemacht worden. Aber ich hab nach 10 Minuten ausgemacht. Ich konnte mir das nicht geben. Da ich bin dumm geworden beim Spielen und war nicht so meins.
Ja. Hast du noch mehr gespielt oder soll ich noch weitermachen?
Das Einzige, was mir vorhin noch eingefallen ist, ich habe Breath of Fire 4 durchgespielt.
Yes! Hattest du das schon
beendet.
Erzählt oder hatten wir das nicht
erzählt? Ich habe nur mal erzählt, dass ich mittendrin war und kurz vor Ende und jetzt habe ich es beendet und ich fand es gut. Aber auch da war meine Erwartungshaltung wieder höher durch diese Glorifizierung, die das Spiel erlebt hat in den vergangenen Jahrzehnten, als ich das dann im Endeffekt empfand. Aber es war ein gutes Spiel, kann man machen.
Ja, bin ich ja auch noch gerade dabei. Ich habe es erstmal pausiert, weil vieles anderes im Weg war. Mhm. Und apropos Glorifizierung, da habe ich nämlich auch ein Spiel gespielt. Und zwar das erste Mal in meinem Leben Pokémon. Ich habe bei mir auf dem Kanal die Hausaufgabe zu bekommen, Pokémon zu spielen. Und zwar Heart, Gold bzw. Soul Silver, die DS-Remakes der Game Boy Color-Spiele.
Schweineteuer heutzutage.
Ja, das war das erste Problem. Erst einmal musste ich mir diese Spiele besorgen. Denn nein, auch wenn ich mir immer viel Rotz kaufe, wie Plumbers Don't Wear Ties, die Spiele kosten irgendwie 150 € oder so. weil die halt gefangen sind auf dem auf den Konsolen. Man könnte natürlich Card-Only sich das holen oder so, ne? Aber nein, das ist es nicht. Dementsprechend hatte ich keinen Bock für ein Spiel, was ich vielleicht gar nicht mag, 150 Euro auszugeben. Ich habe mir das Spiel also geliehen. Ich habe mir das bei einem Händler geliehen. Grüße gehen raus an Vincent von der Nerdzentrale, der mir das kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Und das hat dann irgendwie ein, zwei Wochen gedauert, bis es endlich kam. Und es war natürlich auch ein Problem für mich, das überhaupt zu capturen. Denn ich habe keinen 3DS, der das capturen kann. Du sagtest, ich soll das emulieren über einen Rechner und dann irgendwie auslesen. Hatte ich keinen Bock zu, weil ich das ja nun auch auf dem DS zocken wollte. Dementsprechend habe ich das ganz blöd mit der Kamera teilweise abgefilmt. Und das muss dann auch reichen. Nichtsdestotrotz, Pokémon, ja. Es ist einfach ein Spiel, wo man ein Junge ist und in die Welt geschickt wird, um Pokémon-Champion zu sein. Und ich hatte das Gefühl, man muss so eine gewisse Art Vorwissen haben, was das Spiel überhaupt von dir will, um zu erfassen, was Pokémon ist. Weil wenn du gar nichts weißt, dann bist du da schon so ein bisschen verloren. Aber als Videospieler hat man das natürlich irgendwie schon so ein bisschen mitbekommen, ne? Dass du einfach durch die Welt ziehst und einfach diese kleinen Monster sammeln kannst und dich dann dort mit anderen Leuten misst. Aber dass da halt so wenig Story hinter ist, habe ich nun auch nicht gedacht, weil das ist wirklich halt alles gewesen. Du kommst halt von deiner Mutter, gehst du zu so einem Professor, Professor Eich, und der sagt, ja, jetzt werd mal hier Champion. Fordere mal die anderen Trainer raus. Und dann ziehst du halt los und bekämpfst andere Gegner, sammelst weitere Pokémon und versuchst das dann irgendwie zu machen. Und ganz ehrlich, ich fand das unfassbar langweilig. Denn ich habe überhaupt keinen Bezug gehabt oder überhaupt keine Motivation darin gesehen, dieser Pokémon-Champion zu werden. Warum auch? Natürlich hast du dann als Kind vielleicht diese Sucht oder bist anfällig dafür, möglichst viele Pokémon zu sammeln, weil das ist auch so ein bisschen der Gameplay-Loop, weil die Gegner nachher, die haben halt mehrere Pokémon, die du dann nacheinander abkämpfen musst und du kannst dann halt immer aussuchen, welches deiner eigenen Pokémon du jetzt reinschmeißt. Und viele Pokémon sind halt sozusagen wie bei Schere, Stein, Papier besonders stark oder besonders schwach gegen andere Pokémon. Und das musst du dann halt wissen, ne? Wasser gegen Feuer und Gras gegen Erde oder was weiß ich, ne? Und das ist ja auch nett, aber im Grunde ist es halt wirklich das simpelste JRPG-Runden-Kampfsystem, was du dir vorstellen kannst. Und auch das ist manchmal auch echt einfach, ja, also unnötig. Gerade am Anfang des Spiels, wo du nur ein Pokémon hast, hast du halt irgendwie eine Attacke oder zwei Attacken und zwei Debuffs. Und dann sollst du vielleicht halt irgendwie einen Debuff machen und dann erstmal deine Attacken rausspammen. Aber das ist einfach nur unnötig und zeitaufwendig, weil es reicht auch einfach, wenn du dein Pokémon hochlevelst und einfach die Hauptattacke spammst. Im Grunde bin ich einfach nur A-Knopf drückend die ganze Zeit durch das Spiel gerannt und hab mein Pokémon gelevelt. Hab zwangsweise andere Pokémon eingesammelt, aber überhaupt keinen Grund gesehen, die dann irgendwie zu nutzen, und hatte wirklich überhaupt keinen Spaß damit. Es tut mir leid. Ich muss das auch einfach so sagen. Das Gameplay hält einfach nicht stand für jemanden, der abseits des Sammelwahnsinns da irgendwas drin suchen soll. Weil diese kleinen Pokémon, die reizen mich halt nicht. Das sind halt irgendwelche knuppeligen Cartoon-Figuren, die mich einfach jetzt nicht so ansprechen. Ganz ehrlich, ob das ein Taubsi oder ein Kleinstein ist, für mich sind es einfach nur komische Cartoon-Bilder, die mir nichts geben. Ne? Als Kind ist es vielleicht noch was anderes. Ich habe auch keinen Bezug zu dem Franchise durch die Serie oder durch die Karten oder so. Für mich ist das nichts. Und wenn du dann halt nicht angefixt wirst, dann hast du auch einfach keinen Grund, diese Dinger zu sammeln. Und nur sammeln um des Sammelns wegen macht mir keinen Spaß. Und das Kampfsystem ist auch nicht so süchtig machend, als wenn ich da jetzt irgendwie groß Interesse habe, da weiter zu sammeln. Also habe ich mich da wirklich nur durchgequält und gequält. Und eine Sache muss ich noch erzählen. Wenn du, als ich das Spiel gespielt habe, angefangen habe zu spielen, dann hast du halt ein Savegame, war schon drauf. Ein komplettes Savegame vom Vorbesitzer, ne? Und ich habe dann halt gemacht, willst du ein neues Spiel starten? Ja, möchte ich, alles klar. Habe ich halt ein neues Spiel gestartet. Hab dann einfach gezockt. Und immer wenn ich fertig habe, habe ich einfach den DS ausgeklappt. Weißt du, Standby-Modus. Alles easy. Und dann immer wieder aufgemacht und weitergezockt. Ging ganz normal. Aber irgendwann habe ich mal ein oder zwei Nächte nicht geladen. Und dann war der Akku leer. Habe ich halt wieder angemacht, mein Pokémon-Spiel. Wollte dann starten und wunderte mich schon, okay, wieso bin ich denn hier nicht mehr im Spiel selbst drin? Dann musst du halt von vorne losgehen. Ja, gehst du halt, fängst du an zu spielen, suchst dein Savegame und dann ist da mein Savegame nicht, sondern das alte Savegame vom guten Steffen. Und ich so, hä? Wieso ist sein? Das habe ich doch gelöscht, ich habe doch neu angefangen. Und ich habe dann realisiert, dass wenn du das Spiel startest und das Spiel dich nach einem neuen Spiel, also wenn du ein neues Spiel startest, dann sagt dir das Spiel, wenn du ein neues Spiel startest, wird dein Speicherstand nicht gespeichert.
Mhm.
Du kannst nicht mehr speichern. Das habe ich natürlich überlesen und einfach so einfach gezockt und gespielt, ohne jemals das Spiel abzuspeichern. Ich hatte mich schon immer gewundert, weil wenn du manuell speicherst, dann ging das immer sehr schnell. Aber ich dachte, es scheint wohl so zu sein. Sprich, ich habe das Spiel nie gespeichert und es war weg. So mittendrin einfach, nach ein paar 20 Stunden oder so.
Boah, ist aber bitter.
Das ist richtig bitter. Ich hatte natürlich auch keinen Bock mehr, das weiter aufzuholen. Dementsprechend habe ich das jetzt mit einem Abbruch beendet.
Aber
weißt du, man kann das Spiel löschen, das vorherige, aber das musst du mit einer Tastenkombination im Startbildschirm.
Im Menü,
so,
ne?
Mhm. Ja. B gedrückt halten und dann unten und XA. Keine Ahnung, sagt mir keiner. Ich hatte ja auch keine Anleitung, weil ich das Spiel Card Only mir geliehen habe. Ich wusste es nicht. Und wer kommt denn bitte auf so eine dumme Idee? Und wer liest denn bitte auch den Warnhinweis, dass wenn du ein neues Spiel startest und es nur ein Save Game gibt, dass denn da steht, ey, Achtung, du kannst nicht speichern, wenn du ein neues Game startest. Du musst, ne? Ich dachte natürlich, dass der ganz normale Warnhinweis, dein altes Spiel wird jetzt gelöscht.
Ja, ja. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt.
Genau. Ja. Das war dann mein Erlebnis mit Pokémon Soul Silver. Ich habe Soul Silver, die Variante, gespielt. Sehr, sehr ernüchternd. Hat mich überhaupt nicht gehuckt und gilt ja auch für viele als eins der besten Spiele. Es wurde sehr glorifiziert. Sorry, kann
aber
ich nichts mit anfangen.
Das, was du gerade beschrieben hast, dieser Gameplay-Loop und die Geschichte. Ja. Fun Fact, jedes Pokémon-Spiel ist so. Jedes. Ja. Es ist immer dieselbe Geschichte. Es ist immer derselbe Gameplay-Loop. Du bist der Junge, der zum Professor geht, sich das Pokémon holt und dann gegen andere Trainer kämpft. Es ist immer dasselbe. Seit 30 Jahren. Und das ist das erfolgreichste Franchise der Welt.
Ich kapiere ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. ich kann nachvollziehen, wenn man einmal drin ist, dass die anderen Spieler einen dann natürlich ansprechen. Aber mich holt es einfach ohne Kontext zu all denen, zu diesen ganzen Figuren und zu nichts, zu diesen, ne, ich kann da nicht reinfinden. Mich reizen diese Pokémon-Figuren einfach nicht. Mich reizt das Kampfsystem nicht. Mich reizt die Welt nicht. Mich interessiert nicht, Pokémon-Champion zu werden oder die anderen Trainer zu besiegen. Ich brauche mehr. Ich brauche eine Story oder sonstiges. Ich laber ja auch schon seit Jahrzehnten und gefühlt rum über jedes Ubisoft-Game, wie unnötig ich diese ganzen Sammelaufgaben finde. Und jetzt geben mir meine Zuschauer das als Hausaufgabe. Ne? Sammelaufgabe the Game.
Natürlich, aber funktioniert das nicht. Das ist genau das, was, wie ich die Spiele auch empfinde. Mir fehlt einfach dieser ganze Hype, den man damals als Kind hätte miterleben können, mit Serie, Sammelkarten, Comic und was es da nicht alles gab. Und wenn du das nicht hast, dann ist es halt einfach unfassbar schwer, damit irgendwas anzufangen.
Ja, es tut mir auch total leid. Ich will ja auch niemanden sein Spiel schlecht machen, aber bei mir funktioniert es einfach nicht. Bei mir hat es nicht Klick gemacht. Ich hab's dem nur eine faire Chance gegeben. Es hat zwar jetzt nicht, ich konnte es auch nicht ganz durchspielen, wie gesagt, das war ja auch diese blöd, also das hat bei mir natürlich auch nochmal negativ mit oben drauf gewirkt, dass mein Speicherstand weg war. Kann man sich ja vorstellen, wie ärgerlich sowas ist, ne?
Mhm.
Aber so, das war's mit mir und Pokémon. Ich werde auch nie wieder ein Pokémon-Spiel spielen. Sorry, ist einfach nicht meine Welt.
Ich könnte dir ein paar auf der Switch leihen.
Ja, kannst mal halten. Ich habe gerade Twitter aufgemacht, ne? Und dann sieht man ja so rechts, who to follow. Ne? Also so Empfehlung, wie man folgen soll. Rate, was da als erstes steht.
Die Pokémon-Kampagne.
Argonaut Games. Das war eine schöne Ellipse zum Anfang und ich glaube auch ein gutes Ende für heute, oder?
Genau. Vielen Dank, dass ihr uns wieder über eine Stunde zugehört habt. Wer mehr Controller-Poesie-Quatsch haben will, der darf gerne bei Patreon vorbeischauen und uns unterstützen. Und wer das tut, kriegt auch Zugang zu unserem Server auf Discord, wo wir immer mal wieder reingucken, und ansonsten ist da auch immer reges Treiben mit vielen anderen Zuschauern und Zuhörern, die da sich unterhalten, also schaut da gerne mal rein. Und ich glaube, wir wollten uns noch bedanken, ne?
Wir bedanken uns bei folgenden Patronen. André Gladro, Dani Bohn, Stefan Walker, Ämter BLN, Bömmel, Captain Tainment, Danilo Sassone, Eat, Freddy Smalls, Fronil95, Geldrit, Implex-Till, King the Crash, Kraserak, Marco Di Falco, LTV Aquero, Marco Stöbe aka Megle2go, Martin aka Acid Burn, Mr. T, Schmaddel, Steckbert09, The Shady Beard und Wundenmann. Grandioser Name, Wundenmann. Ein besonderes Shoutout zu Wundenmann. Diesmal ist Matthias nicht dabei, diesmal klappt es auch. Sorry, doch wegen letztes Mal, da haben wir das eiskalt vergessen.
Ja, da ist ein Patzer passiert in der Regie.
Leute, ihr kennt uns.
Genau. Ja? So ist das. Aber war wieder mal eine gute Folge und hat Spaß gemacht. Auch zu zweit. Genau.
Nächste Woche sind wir, oder in 2 Wochen sind wir wieder zu dritt.
Sind wir wieder komplett, genau. Und dann gibt's doch sicherlich das ein oder andere nochmal, was Matthias sagen kann von der Gamescom und ob er vielleicht irgendwas gespielt hat. Ich weiß nicht, hatte im Urlaub sein Steam Deck mit wahrscheinlich.
Bestimmt.
Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.